Herzlich willkommen zu den Podcasts von Indigo Feuer mit Satnam Paulus Thomas Weber. Wie geht lebendiges, authentisches Menschsein heute? Wir schöpfen dazu aus den alten und großen Quellen spiritueller Wege und verbinden dies mit modernen Einsichten und Forschungen. Wenn du mehr davon hören willst oder tiefer eintauchen möchtest mit Seminaren, einem Retreat oder auch Ausbildung, dann kannst du unsere Webseite besuchen www.indigofeuer.de. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude und Inspiration beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast-Zyklus. Bei uns liegen mit diesen 6 Audios in dieser Podcast-Reihe zu der Themenspur Alle Tage unseres Lebens. Das ist meine freie und etwas offenere Übersetzung von Alltag. Das ist doch die meiste Zeit unseres Lebens, die wir im sogenannten Alltag verbringen, deshalb alle Tage unseres Lebens. Zugleich haben wir den tiefen Wunsch nach einer Optimierung, nach einer Reifung. Im spirituellen Sinne würden wir sagen, nach einer Entfaltung, Entwicklung unseres ganzen Menschseins und damit haben wir eine Sehnsucht, eine Liebe zu unserem Pfad des Aufwachens, des Erwachens. Wenn wir in die Traditionen schauen, dann geben sie uns eine große Unterstützung. Sie zeigen uns, wie die Balance funktioniert zwischen alle Tage deines Lebens und gleichzeitig das Wesentliche, das, was dich zutiefst bewegt, zutiefst betrifft, was du zutiefst ersehnst, ohne dass du nicht sterben willst, beides zusammen zu leben. Aus unserem aktuell laufenden 2026 stattfindenden Jahrestraining, unserer Jahresgruppe Somatische Meditation und Inquiry, habe ich Teachings ausgewählt aus den 3 ersten Modulen. Über die Zeiten des Wartens, über die Zeiten des Liebens und die Zeiten des Wirkens oder Arbeitens. Und so mag ich dich einladen, dein Herz, deinen Geist zu öffnen für diese Teachings, die Live-Mitschnitte sind aus unserer Jahresgruppe, die uns diesen Weg entlang führen. Wie geht das? In unserem Alltag authentisch zu leben, den Weg des Erwachens zu gehen, so dass die Zeiten, die wir im alltäglichen Leben verbringen, sinnerfüllt, saftig, lebendig, kostbar sind für unseren inneren Reifungsweg und nicht ein Stoppen dieses inneren Entwickelns. Sondern eine tiefe Verbindung. Und das führt uns, und wir werden Ihnen ein paar Mal begegnen, zum Geheimnis der alten Siddhas. Ja, lass dich überraschen. Die Spur für diese Form des Jahrestrainings ist im Grunde was sehr Altes und passt eigentlich recht gut zum diesjährigen Thema. Von meiner Intuition her geht es zurück über viele hunderte von Jahren zu den alten Siddhas in Indien, im indischen Raum. Indien, dann später Tibet, so um die Zeitenwende waren die da unterwegs. Und es waren Frauen und Männer, die die Idee hatten, nicht als Einsiedlerinnen oder Einsiedler in den Bergen zu wohnen und sich völlig vom sonst normal menschlichen Leben abzuschotten und da ihren Weg in die Tiefe zu gehen. Und sie hatten auch die Idee, sie waren unzufrieden über diese, was man nennen würde, monastische, klösterliche Ordnung, also von bestimmten Gemeinschaften, Frauen, Männer, wie auch immer, die nur den spirituellen Weg gehen und ihren Ort haben, und das haben wir in Ost und West und da eben auch. Und die hatten die Idee, wie ist das, wenn wir ein sogenanntes normales menschliches Leben alle Tage unseres Lebens, wie ich es gerne nenne, als etwas freiere Übersetzung von Alltag, wenn wir das verbinden mit tiefer spiritueller Praxis. Und die haben dann eigentlich genau das gemacht, was wir hier auch miteinander versuchen oder tun, nämlich sich immer wieder in Zeitabständen als Gemeinschaft getroffen, als Sangha, als Gruppe, als Forschungsgemeinschaft, Übungsgemeinschaft. Und dann haben sie sonst die anderen Zeiten in ihren Familien, Beziehungen, Kinder, Partner, Partnerinnen oder allein, wie auch immer, gelebt. Es waren vieles bei den Siddhas, was wir wissen, waren sehr von den Berufen her sehr einfach. Bis hin zu Latrinenarbeiterinnen und Arbeitern. Also auch in dem Kastensystem dann sehr weit unten. Und das Interessante ist aber, dass die spirituell sehr, sehr hochstehend war. Und dass da ganz, ganz viele erleuchtete, gerade auch interessant erleuchtete Frauen und Lehrerinnen überliefert sind, die ein eindrucksvolles Leben hatten oft. Und gab auch so Streitsituationen, der Partner, der wollte das dann nicht, und dann sind die dann morgens ganz früh aufgestanden, haben meditiert und haben sich ihre Zeit der Praxis genommen, jeden Tag und so. Irgendwann war die Ausstrahlung so stark, dass oft dann die anderen Familienangehörigen deren Schüler wurden und Schülerinnen. Das ist interessant. Ja, und in der modernen Form, ich empfinde oft, wenn wir einen tiefen spirituellen Weg gehen oder wenn uns das zentral oder kostbar wird, dass wir sowas sein können wie Siddhas in der modernen Welt. Also Menschen, die das tägliche Leben und all die Umstände, die wir alle haben, mit den schönen und schwierigen Seiten, verbinden mit einer spirituellen Praxis. Die im Grunde was tun und dann in dieses Schauen und Wahrnehmen der Meditation gehen und sich dahin fallen lassen, sich mit ihrem tiefsten Wesen verbinden. Und gleichzeitig in dieser Welt mit all diesem Schmirgelpapierartigen, was der Alltag oft hat, sich verbinden. Und so haben die das auch gesehen. Das alltägliche Leben, dass das sowas aufarbeitet, manchmal aufreibt und dass dann einfach die Tore offen sind, die Meditation tiefer wirkt, als wenn wir das nur tun und bestimmte Themen überhaupt nicht vorkommen. Wenn wir nur meditieren, als Einsiedler zum Beispiel, der Einsiedlerinnen. Ja, so gut das ist, aber diese Verbindung, die finde ich, ist sehr menschlich und sehr überzeugend und so gesehen auch sehr modern, sehr aktuell und sehr gut lebbar, alltagstauglich im guten Sinne. So, dass wir hier in dieser Jahresgruppe, also das ist so das Hintergrundmodell für unsere Jahresgruppe, generell für alle meine Retreats, die ich leite oder wir, aber hier besonders. Weil wir eben nicht nur, das heißt Jahresgruppe, nicht 5-Modul-Gruppe oder sowas, weil wir nicht nur in einem Einzelwochenende unterwegs sind und das war's dann, sondern die Zeit dazwischen geht mit. Die Zeit dazwischen, viele von euch kennen das ja, die Zeit dazwischen wirkt weiter. Das ist ein Verbundenbleiben, deshalb auch. Mit den modernen Mitteln können wir das tun, mit dieser Webseite, wo die Übungen dann drauf sind, die Teachings, oder ihr tauscht euch aus. Also so, dass wir miteinander uns unterstützen, auch in einer Art von Gemeinschaft über dieses Jahr hin, deshalb Jahresgruppe. Bedeutet, dass wir in diesem Jahrestraining der Meditation unterwegs, dieses, was man im Buddhismus hat, die sogenannten 3 Kostbarkeiten. Und das ist was aus meiner Sicht das Menschheitserbe, was nicht an den Buddhismus gebunden ist, was wir dort aber finden können. Das können wir in der christlichen Kontemplation genauso finden. Oder in der islamischen Mystik bei den Sufis. Und es ist diese tiefe Hinwendung zur Essenz, also zu dem, wohin, dass es nicht so abstrakt ist, wohin ruft dich deine tiefste spirituelle Sehnsucht. Also wir können sogar das Kunstwort spirituell einklammern und sagen, wohin ruft dich deine tiefste Sehnsucht? Und wenn es wirklich die tiefste ist, ruft die dich vermutlich nicht zu einer neuen Abenteuerreise oder zu einem guten Essen oder zu einem neuen Auto, so fein diese Sachen auch sein mögen, sondern die ruft dich wirklich in die Tiefe. Und das ist das, was groß genug ist zu leben, was sich lohnt zu leben und groß genug, um dafür zu sterben, im Sinne von nicht jetzt Martyrium, sondern im Sinne von dein Leben da reinzugeben, sodass du dadurch auch bestimmtes anderes vielleicht nicht so lebst. Aber das ist kostbar genug, um deine Lebenszeit da hinein zu investieren. Das meine ich mit das Tiefste. Deine tiefste Sehnsucht, wohin die dich ruft. Und die führt uns in etwas natürlich, was wir noch nicht kennen. Wenn wir das kennen würden, wäre es kleiner als unser denkender Geist. Dann könnten wir es greifen. Und die großen Traditionen zeigen uns immer, dass wir unsere Buddha-Natur, dass wir das Göttliche, dass wir das Sein, deshalb nennt es der Osten Leerheit, nicht packen können. Nicht greifen, nicht einkasteln. Also wohin ruft dich deine tiefste Sehnsucht? Das ist die Zuwendung zu unserem erwachten Wesen, zu unserer Essenz. Und die buddhistische Tradition nennt das Zuflucht zum Buddha. Das ist nicht der Mann vor 2.500 Jahren, sondern das ist dein Innerstes, deine innerste Heimat, deine Essenz. Dein, wie die Ruth Kohn, große Therapeutin, sehr schön formuliert, inneres Jenseits. Das innere Beyond. Das zweite dieser Kostbarkeiten ist, ganz einfache Frage, legt sich nahe, wie komme ich da hin? Wie geht das? Wie mache ich das? Also wie verbinde ich mich mit in meinem alltäglichen Leben, alle Tage meines Lebens, mit dieser tiefen Sehnsucht, dass sich das nicht splittet? Ich habe Zeiten für die Sehnsucht und dann mache ich die Klappe zu. Und dann lebe ich wieder meinen Alltag, bis es gruselig genug wird und dann mache ich wieder ein Wochenende. Sondern wie ist der Weg, wie ist die Brücke, wie ist der Pfad? Ich mag dieses Wort vom Weg. Ich hatte einen philosophischen Lehrer, der hat rauf und runter uns vom Weg erzählt. Und der war sehr auch bewandert im Daoismus, der ja das Dao ist ja Weg in dieser asiatischen Sprache. Das Wegsymbol zu einem Grundphänomen seiner Philosophie, seiner Phänomenologie gemacht hat. Der Weg, wie wir die beiden miteinander verbinden, ist sehr schön. Wir können sagen, der Weg ist keine Autobahn. Also der bricht sich nicht in das Gegebene hinein, in dein Leben, boah, mit der Sprengmaschine das Ding durch und die hohe Autobahnbrücke und zerstört im Grunde das, was in dir ist, so dass du das eine Ziel erreichst. Das wäre die Autobahn. Das ist nicht der Weg. Also in diesem Sinne. Ja, nichts gegen Autobahnen, aber für unseren inneren Weg. Das andere ist der Ziehpfad. Also der ist zu schwach. Der ist so hin und wieder mal probiert, so ein bisschen. Und kaum bist du weg, 2 Tage wartest, du wächst da wieder zu. Und niemand sieht, wo du hergelaufen bist. Du selber auch nicht. Das heißt, wenn das zu schwach ist, diese Verbindung zwischen Alltag und spiritueller Sehnsucht, dann wächst es zu schnell zu. Vielleicht kennt ihr sowas. Ach, da war doch mal was. Meditieren, ja, eigentlich ganz coole Idee. Ja, so, und schwupps, ist wieder zugewachsen. Und du verlierst doch die Orientierung. So, früher war ich viel in Norwegen und da gibt es so Ziehpfade in den Bergen. Mama, verwechselt man den Pfad, weil der eben nicht regelmäßig irgendwie gemäht wird, mit diesen Ziehpfaden von den Schafen. Und dann landet man eben irgendwo. Also das ist die Falle vom Ziehpfad. Autobahn, Ziehpfad. Autobahn tut der Natur, also dem gegebenen Gewalt an. Ziehpfad wächst wieder schnell zu. Und dazwischen ist der Weg. Und das finde ich sehr, sehr hilfreich für unseren Umgang mit uns selber. Menschen gehen Wege oder Wege sind menschlich. Weg schmiegt sich ein, stellt euch einen Weg vor, denn wenn ihr das nächste Mal einen Weg geht oder heute vielleicht in der Pause hier in der Natur, Weg schmiegt sich ein in die Natur, in das Gegebene, in das, was dein Leben ist, was du nicht ändern kannst oder zunächst mal nicht ändern musst auch oder willst, vielleicht irgendwann, aber erstmal ist es so, wie es ist, in das Gegebene. Ja? Wir können unser Leben nicht völlig neu erfinden. Und es schmiegt sich ein, da rein, aber es ist völlig klar, der Weg führt und du siehst ihn und kannst ihn gehen. Er ist völlig klar und wiederfindbar, wächst nicht sofort zu.
und folgt deiner inneren Dynamik. Und das ist die Verbindung zwischen dem alltäglichen Tun und unserer tiefen spirituellen Sehnsucht oder unserer Essenz, dem, wer wir wirklich sind und dem, was wir alles tun, sein und handeln. Unsere göttliche und unsere menschliche Natur, unsere unendliche Nichtgeborene und unsere geborene und sterbliche Seite. Habt ihr diese beiden drin? Und die Tradition nennt das, die östliche Tradition nennt das den Dharma. Dharma ist die Weisheitslehre, das Weisheitswissen in unserer manifesten Welt. Das ist nichts abgehoben, das ist das Lebenswissen, das ist die Weisheit des Lebens. Und das verkörpert sich in den Übungen, in den Teachings. Wenn du Meditation reingehst, oder eine geführte Meditation, aber auch wenn du einfach meditierst, dass du weißt, wie das geht, was du tun musst. Und dann kannst du in dieses Wissen, was du davon schon erfahren hast, loslassen. Dieses Wissen ist Dharma, ist Lebensweisheit. Weisheit deines Lebens, die du hast, die dir gehört. Und natürlich können wir dann das aufladen oder nachtrinken oder uns damit noch weiter beschenken lassen. Das können dann Teachings sein, das ist eben so ein Jahrestraining, das ist was ich versuche euch zu vermitteln, das ist aber auch die Weisheit, die ihr untereinander austauscht, wenn ihr in der Austauschrunde wichtige Dinge sagt oder wie ihr miteinander umgeht. Und klassisch sind es die Übungen und die Einsicht. Es ist gut, eine gute Einsicht zu haben und es ist gut, an der Übung dran zu bleiben. Nur die Übung allein ist manchmal nicht so hilfreich, weil wir uns selber blockieren durch eine eigentümliche Sicht auf uns und das Leben. Wenn du zum Beispiel die Sicht hast, dass du völlig gedankenlos, ich nehme ein einfaches praktisches Beispiel, völlig gedankenlos in der Meditation versunken sein solltest, im Zustand des reinen Geistes, und wenn du das nicht hinkriegst, dann kritisierst du dich, das ist eine nicht hilfreiche Sicht. Eine hilfreiche, weil sie nicht real ist. Die hilfreiche Sicht ist, dass es gut ist, wenn du auf deinem Kissen landest. Egal, was dann in deinem Kopf passiert. Und da sind halt natürlich gesunde Gedanken und das sind Bilder und Themen, die dich beschäftigen oder irgendwas, was dich verwundet. Und es darf da sein, aber du gibst dem nicht die Hauptaufmerksamkeit. Denn Hauptaufmerksamkeit der Meditation ist, dass du einfach in deine Ganzheit dich zurück entspannst. Und da hilft uns natürlich das Somatische ganz stark, dieses sich relaxen mit dem Atem in die Totalwahrnehmung deiner Zellen, in die Wahrnehmung all deiner Billionen von Zellen, in dein inneres Gewahrsein, in diese Selbstwahrnehmung. Interoception nennt es die Neuropsychologie, Selbstwahrnehmung des Körperseins. Ich spreche auch von Körpersein als Ganzheit, statt Körper als Ding. Also deine Verkörpertheit. Und das ist die Rückkehr zur Ganzheit, das ist Meditation. Es ist nicht die Konzentration auf den Atem. Das kann mal ein Tor sein, oder wenn ich euch was anleite, spüre hin zu deiner Wirbelsäule, deinem Unterbauch und so. Das ist ein Tor. Aber es will dir was öffnen. Eigentlich geht es immer darum, dass du dich in deiner Ganzheit spürst. Und diese Ganzheit, das Faszinierende daran wieder, Link zu unserem ersten Punkt, Buddhaschaft oder erwachtes Wesen, das ist nicht greifbar. Deine Ganzheit hast du nie. Deine Ganzheit ist immer noch ganzer und noch größer, als du gedacht hast. Das kann der Mind sich nicht ganz vorstellen, da wirkt es absurd. Du kannst immer noch ganzer sein. Wenn du eins bist mit dem ganzen Universum, sprechen wir uns wieder. Ja, also so in die Richtung geht das. Also noch ganzer, noch weiter. Alles. Und tief. Da hilft uns die Übung und die Sichtweise. Das ist Dharma. Das unterstützende Lebenswissen. Und das Dritte, ihr kennt es vielleicht, das ist die Gemeinschaft. Wir brauchen andere Menschen. Ken Wilber sagt sehr schön, der sehr meditationserfahren ist, neben seiner tiefen Philosophie, vieles gibt es, was du nicht auf dem Kissen lernen kannst. Dafür brauchst du ein Gegenüber, brauchst du einen Menschen, brauchst du ein Du. Du kannst den Zustand deines Bewusstseins nicht mitkriegen, also die Reifungsstufe deines Bewusstseins nicht auf dem Kissen mitkriegen. Das funktioniert nicht. Du hast die Innenansicht. Du brauchst dafür die Außenansicht, die Response vom anderen Menschen. Und das ist Sangha, das ist Gemeinschaft, Gemeinschaft der Übenden. Und zu den Gemeinschaft der Übenden gehören natürlich auch die Lehren dazu, so wie ich jetzt in diesem Fall. Und bin auch in der Gemeinschaft und bin von der Gemeinschaft, die wir alle zusammen sind, getragen. Und aus meiner Sicht geht die Tendenz generell, wenn man so vom Menschheitsstrombewusstsein sieht, mehr und mehr dahin. Geht aus meiner Sicht weg von diesem, da steht ein Einzelner oder eine Einzelne, die es kapiert haben und die Massen hören zu im besten Fall oder auch nicht. Das geht mehr hin zu, wir als Gemeinschaft tragen ganz viel Weisheit und tauschen uns aus, auch wenn es vielleicht Einzelne gibt, die da drin leiten oder lehren oder ihre Erfahrungen teilen, die anderen inspirieren. Aber es ist vielmehr ein Wir, eine Inspiration in oft kleinen und überschaubaren, dadurch personalen Gruppen. Die Masse ist nicht interpersonal. Hat andere Gesetze. Wir brauchen dieses warme Feeling und dadurch docken wir im Grunde an was Uraltes an, wo wir wissen von den Forschungen, dass wir über Hunderttausende von Jahren unserer Menschengeschichte, unserer Ahninnen und Ahnen, waren in Gruppengrößen bis zu 25 unterwegs. Nicht viel mehr. Das ist überschaubar, das ist überfühlbar. Ja, das ist fühlbar mit dem Herzen. 25 kannst du fühlen. 1400 kannst du nicht mehr fühlen. Kannst du allenfalls respektieren. Das ist Sangha. Das ist ein bisschen, ich improvisiere gerade etwas oder variiere diese alten Themen. Das heißt, wir haben das in allen Reifungswegen. Wir haben das im Grunde auch in der guten Psychotherapie. Das ist manchmal ein bisschen versteckt. Aber das ist auch eine innere Reifungsgestalt, an die wir uns orientieren. Buddha-Qualität. Zu erwachen in eine tiefere Reife. Dann gibt es Methoden und Wege, die hilfreich sind, Dharma. Und dann gibt es das Gegenüber, in der klassischen Therapie, der Therapeutin, der Therapeut, das ist Sangha. Das ist eine Gemeinschaft für diese Zeit der Entwicklung. Das haben wir da auch. Das ist was Grundmenschliches. Schon kurz angedeutet, somatisch basierte Meditation ist das, wie wir hier unterwegs sind. Es gibt viele andere Meditationen. Letztlich können wir sagen, dass jede gute Meditation, letztlich jede gute Reifungspraxis hat irgendeine Verwurzelung im Körpersein. Sonst bleibt sie ein Fantasieelement oder fantasieanfällig und schwer zu überprüfen, ob es der Wirklichkeit entspricht. Es gibt Studien, dass die Menschen therapeutisch sich weiterentwickelt haben. Das waren dann jene, die haben die ganzen Protokolle ausgelesen. Das waren jene, die in den Körper gespürt haben, die das, was die Therapeutin gesagt hat oder was sie gerade entdeckt haben, im Körper gespürt haben. Reggie Ray, für mich der wichtige Lehrer da in der somatischen Meditation, hat gesehen, dass die fortgeschrittenen Leute in Tibet die somatischen Praktiken bekommen. Und dann hat er das übersetzt in den Westen. Dann hat er gesagt, wieso hilft uns das nicht von Anfang an? Wenn das den Fortgeschrittenen nutzt, warum nicht uns am Anfang auch schon? Und dann hat er das hergeholt und ist verbunden mit westlicher Körperarbeit. Das ist die Wurzel der somatischen Praktiken. Wir nehmen noch das andere mit hinzu. Wir haben die somatisch basierte Meditation in diesem Zyklus. Und das andere, wie ihr wisst, das ist, wir sind interessierte Wesen. Wir sind intelligent. Wir wollen was verstehen. Wir wollen vor allem uns selbst verstehen. Das ist uns eigentlich das Wichtigste. Auch wenn wir uns manchmal vielleicht davor drücken, weil das ja auch anspruchsvoll ist oder heftig oder wir manchmal auch Angst vor uns selber haben, witzigerweise. Und das ist Erforschung, das ist eine Vergrößerung eigentlich dessen, was wir in der Meditation tun, nicht nur uns spüren, sondern uns verstehen. Ah, was gibt es alles in mir? Wie gehe ich mit dem Leben um? Und das ist sehr, sehr alltagstauglich. Das ist eine nochmal starke Brücke zu unserem alltäglichen Leben. Das ist die Methode des Inquiry, der Erforschung, der Erkundung. Phänomenologisch nenne ich das oft. Ich mache da die Anleihe in der Philosophie, weil phänomenologisch heißt du trittst zurück mit einem respektvollen, wie ein Schritt zurück und nimmst wahr, ohne zu werten. Ah, ich bin krass drauf. Ah ja, das ist ja interessant. Wie geht das denn? Was muss denn dafür passieren? Und da werde ich wütend und da bin ich ganz liebevoll. Und das geht beides zusammen und das alles bin ich. Das ist ja interessant. Was ist denn hinter dieser Wut? Was ist denn hinter dieser Liebe? Wie wurzelt es in mir? Das ist phänomenologisch, einfach sich zu erforschen, nicht zu sagen, boah, ich darf nicht wütend sein. Wir hatten das Thema vom Kritiker, ja, letztes Jahrestraining, der uns dann reinquakt und uns verbietet, die zu sein, die wir sind. Das führt uns so zu dieser Spur, dass wir eigentlich, wenn wir das erblühen lassen, sich entfalten lassen im Lauf des Jahres und auch schon jetzt, dass wir mitbekommen, etwas in uns wird, versteht es bitte recht, wird interessanterweise anspruchslos. Wenn wir unsere innere Fülle fühlen, das, was ich gerade versucht habe zu skizzieren, dann wird etwas in uns anspruchslos. Wir brauchen nicht, um das Leben prickelnd und vibrierend zu finden, mit 240 über die Autobahn zu rasen oder uns einen Joint reinziehen oder ein ganz teures Essen genehmigen. Auch wenn das vielleicht nicht immer unbedingt immer schlechte Dinge sein müssen oder ambivalent, nennen wir es mal. Ja? Wir werden anspruchslos. Also das heißt nicht, das andere ist nicht gut, aber das heißt, ich brauche es nicht, um glücklich zu sein. Willi Gistjäger, der große verstorbene Zen-Meister im Würzburg-Zentrum hatte, also einer seiner schönen, markanten Sätze, den ich sehr, sehr liebe, wo er sagt, wer das erfahren hat, und das meint er, deine erwachte Natur, deine Bruderschaft, wer du wirklich bist, wer das erfahren hat, hat den Mut, ein einfaches Leben zu führen. Und das hat er im Grunde ausgestrahlt, auch wenn er ein großes Zentrum geleitet hat. Und die Weisen, aus meiner Sicht, die wirklichen Weisen, die erkennen wir daran, wenn wir sie erkennen, dass sie was Einfaches haben, dass sie verbunden sind mit den einfachen Dingen. Und manchmal sind die wirklichen Weisen erwachten so einfach, dass wir sie nicht mal erkennen. In dem Stil habe ich versucht, unser einfaches, aber erfülltes Menschenleben, alle Tage deines Lebens, so ein bisschen aufzuschließen, aufblühen zu lassen. Ab auf der Webseite, wenn ihr die angeschaut habt nochmal, müsst ihr aber nicht, ich erzähle es euch auch, falls ihr auf der Webseite wart, in der Ausschreibung, dort auf dem Flyer steht es noch nicht, weil das hat sich nachher erst entwickelt in mir, habe ich 5 Qualitäten über die 5 Module geschrieben, die uns beschäftigen können, die in unserem alle Tage deines Lebens vorkommen können und die entsprechen zu den Übungen, die ich mit euch machen möchte. Das erste Modul hat so dieses Ankommen in dieser gefühlten, fühlbaren, somatisch spürbaren, sinnlichen Fülle in der Einfachheit deines Menschseins, wie du da bist. Ich habe drüber geschrieben, die Wartezeiten alle Tage deines Lebens. Und das geht dann so ein bisschen weiter, es geht im gleichen Stil weiter. Ja, die Arbeitszeiten alle Tage deines Lebens, die Liebeszeiten alle Tage deines Lebens, die Krisenzeiten alle Tage deines Lebens, die Erholungszeiten alle Tage deines Lebens. So ungefähr gehen diese 5 Module. Ja, und wir können das immer sehr, da tickt sofort was Alltagsnahes an in uns. Ah ja, warten. Rote Ampel oder warten beim Arzt oder Ärztin oder warten auf den Partner, der ewig nicht fertig wird oder Kinder oder was. Ja, so, also das verbindet sich sofort oder Liebeszeiten oder Krisenzeiten. Ja, da haben wir sofort einen Zugang zu Arbeitszeiten, logisch. Und gleichzeitig mag ich das jeweils tiefer führen, weil das sind, wie ich das nenne, Existenzialien von uns Menschen. Also Existenziale sind Grundeigenschaften, mit denen wir qua Menschsein geboren werden, die nicht biografisch antrainiert werden und die nicht Emotionen sind. Und ein Existenzial ist Warten. Ich habe jetzt zum langsamen Abrunden meines Talks, ein paar Minuten noch dazu, habe ich 4 Aspekte oder 4 Dimensionen vier Level, das passt, glaube ich, besser, von Warten aufgeschlossen für euch. Das erste ist, das kennt ihr wahrscheinlich, also ich kenne das gut, ich bin nicht unbedingt ein Vorbild für Geduld. Also auf dem Level. Und das erste ist, das, was wir häufig mit Ungeduld, mit Warten verbinden, ist das Ungeduld. Genau, wir warten ungeduldig. Vor allem in unserer getriebenen Welt, wo alles sehr voll wird. Ich denke mal, die Menschen vor 200 Jahren konnten das deswegen besser. Wenn ich Kontakt habe mit Menschen aus indigenen Kulturen, was zeitweise so ist, merke ich auch, dass die können endlos warten. Früher an der Uni Würzburg studiert, war ich im Oberseminar bei einem Professor und da waren einige Afrikaner auch und haben promoviert. Der eine hat promoviert über afrikanisches Zeitverständnis und der kam immer zu spät. Und der Professor war Franzose, Ungar, also Europäer. Und dann irgendwann hat es ihm gelangt, der war eigentlich sehr geduldig, liebevoll. Er hat gesagt zu dem Afrikaner, Sie kommen immer zu spät. Oh, sagt der Professor, nein, nein, Afrikaner kann nicht zu spät kommen. Weil, weißt du, ich promoviere über Zeit. Ich weiß, wie das geht. Wenn eine Afrikanerin oder Afrikaner aus der Hütte geht oder aus dem Haus geht, entsteht Zeit. Wenn du zwischendurch eine Frau triffst und in ein Gespräch kommst, dann entsteht Zeit. Wir erschaffen Zeit. Das heißt, es vergeht gar keine Zeit. Und ich gehe genau in dem Zeitmaß weiter, wo das Gespräch wieder aufhört. Deshalb kommen wir nicht zu spät. Ihr könnt zu spät kommen, wir nicht. Ah, super. Ja, das ist dieses Warten, das nicht in dieser Ungeduld ist. Und das erste Warten kennt ihr zum Beispiel an der Ampel. Ich habe mal irgendwo eine Berechnung gelesen, dass ein durchschnittlicher Mensch, die oder der 70 Jahre alt ist, zweieinhalb Monate des Lebens an roten Ampeln gewartet hat. Zweieinhalb Monate. Also das ist dieser erste Level des Wartens. Den zweiten habe ich jetzt schon anklingen lassen von dem Afrikaner. Ich habe den... Was mir als erstes kam dazu, wer auch warten kann, das habe ich gelernt von Tieren, von meinen Hunden früher. In der Jugend hatte ich zwei große Hunde. Der konnte, wenn er was wirklich wollte, hat er gewartet. Und manchmal ist es herzberührend, wie ein Hund wartet. Da kommt so diese Herztreue von Hund, wenn er gut eingetunt ist auf dich, der wartet auf dich. Der sitzt vor der Tür, du kannst zwei Stunden da bleiben oder vier, dann fiebst du vielleicht mal zwischendurch. Der wartet auf dich. Und dann ist er nicht sauer, in der Regel. Sondern also begrüßt dich liebevoll. Das zweite ist, warten wie ein Hund. Das erste ist, warten an der Ampel. Ungeduldig, wann wird das endlich grün? Und das zweite Level des Wartens, ihr könnt das auf vieles übertragen, ja, ist dieses Warten wie ein Hund. Das ist einfach so ein in die Geduld, dass diese Zeit entsteht. Du bist da, das ist kostbar und du wartest. Oder wir warten, ich erlebe es manchmal beim Kochen. So, ich warte und rühre die Suppe um, bis das alles schön durch ist und warte. Und das ist so dieser Kochprozess oder ein gutes Omelett machen, das braucht einfach seine Zeit. Das nützt sich, wenn ich das auf 9 drehe. Dann brennt es an, das braucht. Oder ich mache selber Ghee, dieses Ayurvedische aus der Butterfett, sowas auch sehr gesund ist und so musst du warten, das musst du da und rühren, sonst brennst du hier an, halbe Stunde, schneller geht's nicht. So, und das ist so ein Warten wie ein Hund. Wenn dich so ein liebevolles, inniges Verbundensein mit dem Leben und mit den Reifungsprozessen und mit der Natur. In der Natur haben wir es stark, im Garten, du kannst nicht am Salat ziehen. Dann gibt es ein drittes Warten, das kennt ihr sicher auch, einen dritten Level, das ist, dass wir Wartezeiten in einer guten Weise erfüllen, dass wir uns freuen, wenn wir ein bisschen warten dürfen. Also stell dir vor, du fährst in eine Stadt, die du noch nicht kennst, hast die Stadt angeschaut, so, und dann dein Zug zurück, der fährt erst in 3/4 Stunde und du setzt dich noch einfach in ein ganz schönes Café, sagen wir, es ist Frühling oder Sommer, setz dich da auf die Terrasse und trinkst einen Cappuccino oder einen Tee, was immer du magst, oder einen Saft und genießt das. Und da ist etwas, das freut sich, dass du jetzt noch warten darfst. Du kannst einfach noch diese Zeit, die Zeit ist wie geschützt dadurch, dass der Zug später kommt. Es nützt nichts, dass du am Bahnsteig auf- und abtrippelst, der kommt auch nicht schneller. Der kommt, wenn er kommt. Sagen wir mal ausnahmsweise nach Fahrplan. Du hast diese Dreiviertelstunde Zeit und genießt es, in der Zeit einfach noch zu sein. Das ist eine bestimmte Qualität von Warten. Wo Warten was hat, wo es eine Tür öffnet zu einer Erfahrung, die du ohne diese Wartezeit nicht hättest. Da würdest du vielleicht vom Stadtbesichtigen mal sehen, in den Zug und im Zug schon gleich wieder irgendwas machen. Eine Wartezeit, die sich öffnet. Also es sind Angebote, die ich euch, wenn ich es euch beschreibe, auch als Aufmerksamkeitsunterstützung für euch im Alltag zu gucken, ja, wie gehe ich mit Wartezeit um. Und der vierte Level von Wartezeit kennt ihr hier natürlich gut. Das ist eigentlich die Grundhaltung der Meditation. In der Meditation kultivieren wir Warten. Meditation ist die größte Kultur des Wartens, die die Menschheit je gesehen hat. Für viele Menschen ist das eine Schwelle, zum Meditieren auch zu kommen. Wir mögen warten, deshalb falte ich das ein bisschen aus. Wir mögen warten nicht so sehr. Weil Warten konfrontiert uns mit einer Art von Ohnmacht. Du hast keine Kontrolle darüber, dass die Ampel grün wird oder das Gras wächst oder dein Salat groß genug ist oder die Butter im Topf fertig wird. Du hast keine Kontrolle darüber. Und du hast auch keine Kontrolle über deinen inneren Reifungsprozess und dein Erwachen. Es konfrontiert uns mit einer, ich mag es mal lieber nennen, mit einer Nichtmächtigkeit. Dann hat es nicht so diesen emotionalen Touch wie Ohnmacht. Ja? Es konfrontiert uns mit Nichtmächtigkeit und Nichtkontrolle. Und das macht uns das Warten schwer. Und deshalb ist Meditieren eine geniale Kultur, uns damit anzufreunden, dass das eigentlich was Wunderbares ist, dass wir mal nicht kontrollieren und halten und managen und machen müssen. Gott sei Dank haben wir keine Macht darüber, wie unser Prozess geht. Dankenswerterweise ist es so. Und wir geben diesem Warten Raum. Und dann kann in uns etwas weit werden. Und in der Tiefe des Wartens verbinden wir, es wäre der tiefste Level, der sich aus diesem vierten öffnet. In der Tiefe des Wartens öffnet sich etwas, ihr kennt das, wenn ihr meditiert, wo wir eintauchen in die Zeitlosigkeit. Die innerste Essenz, die wir im Warten berühren können, ist die Zeitlosigkeit. Es ist der Geburtsraum von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es ist das große Jetzt, in dem du ruhst, in der Meditation. Das ist unendlich erholsam für unsere umtriebige Rasse Menschen, die wir sind. Unendlich erholsam. Das ist die Tiefendimension des Wartens.